Glück, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch alle zur neuen Folge von Auf den Ratscher in Pillersetal. Ja, vor zwei Wochen sind wir in Wadring gewesen. Da waren wir im Pfarrhaus, da war die Osterzeit. Da waren wir ganz vorfreudig auf Ostern und haben mit der Schwester Barbara über Osterbräuche in Pillersetal geredet. Und heute sind wir wieder in einer Pillersetalgemeinde, logischerweise, und sind in Hochfilzen. Und wir sind heute bei der Michaela Walch daheim. Und ja, das hat einen Grund, nämlich heute geht's in unserer Folge um ein Thema, um das jetzt eigentlich seit über einem Jahr ununterbrochen geht, nämlich um ein Thema, was auch mit Gesundheit zu tun hat. Aber was es genau damit auf sich hat, werde ich jetzt die Michaela sicher selber sagen. Hi Michi.
Hi, ich bin die Michi, ich bin 23, soll ich noch, ich bin 23 Jahre alt, ich bin seit ich geboren bin in der Hochfütz und bin hauptamtlich beim Roten Kreuz Kitzbühel tätig.
Genau, Michi, du hast es gerade selber gesagt, du bist hauptberuflich beim Roten Kreuz, bei der Rettung, bist Sanitäterin. Vielleicht gleich am Anfang, wie bist du zum Roten Kreuz gekommen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du zu der Rettung gegangen bist?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine Plumpst in das Ganze.
Geplumpst.
Also, gewesen ist es so, ich habe eine Lehre gemacht, ganz einfach, eine Einzelhandelskauffrau habe ich gemacht und in der Zeit habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich nicht so das für mich. Ich möchte was mit Leuten tun, aber was anderes. Und die Zeit war einfach viel zu langweilig. Und dann habe ich mein LRB gemacht und dann haben wir eigentlich so ein bisschen geschaut, die Mama und ich, was gab es denn so. Und dann ist zufällig einmal die Zeitung vom Roten Kreuz gekommen. Und da ist hinter gestanden, das mit dem freiwilligen sozialen Jahr. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es. Dann habe ich mich da angemeldet und dann habe ich da so ein Bewerbungsgespräch damals gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, was, magst du gleich mit da? Und zack, bin ich gewesen in dem Ganzen. Also ich habe mir das, wie so Zivi eigentlich, kostet das Fisch, dann ja, mit die Zivi da Sani gemacht und bin halt dann ein Jahr lang dabei gewesen und habe mir das angeschaut und das habe ich dann eigentlich gesehen, das war eine richtig coole Arbeit und die möchte ich eigentlich machen.
Wir, aber das heißt, du bist eigentlich, also durch das freiwillige soziale Jahr zu der Rettung gekommen. Wie läuft jetzt das genau an? Ich meine, Zivildienst, das werden die meisten kennen, aber wie läuft jetzt das freiwillige soziale Jahr an? Dauert das genau ein Jahr? Wie ist das mit der Bezahlung? Ist das wirklich nur freiwillig oder kriegt man da auch was oder wie läuft das so?
Also zu meiner Zeit war ich die zweite in ganz Tirol, die was als freiwilliges soziales Jahr bei der Rettung gemacht hat. Primär kann man das in jedem sozialen Bereich machen, wie beim Zivi. Du kriegst das im Altersheim, in der Lebenshilfe etc. Du kannst es überall machen. Es ist auch unabhängig davon, ob du Männlein, Weiblein bist, du kannst es genauso machen, wer da als Zivildienst angerechnet und kann, glaube ich, ab 9 Monate bis 12 Monate. Du hast aber im Ganzen ein Pensum nur von 12 Monaten, mehr geht nicht. Zahlt wird das über den Startmoney. Das ist so, du kriegst jetzt so ein Taschengeld im Prinzip, ganz wenig ist das. Bei mir waren das nur 260 Euro. Das ist einmal aufgegangen, ist wieder angegangen, also so um den Traum. Also man kann sich da nicht viel Geld darunter vorstellen, also man muss da, also fürs Geld darf man es nicht da, sondern wirklich für die Arbeit muss man das machen.
Okay, das heißt maximal ein Jahr, maximal 12 Monate. Michi, es ist ja lange mal die Diskussion gewesen, du hast halt mal überhaupt diskutiert, ob man die Wehrpflicht anschafft und für jeden irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr macht. Was würdest du jetzt sagen, anhand von deinen Erfahrungen, fandst du das gut, wenn es wirklich heißt, jeder junge Mensch muss einmal in seinem Leben so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben?
Ich bin sehr dafür, vor allem auch junge Frauen in das Ganze zu bringen, weil es ist einfach eine Erfahrung. Man, viel Wissens vom Wehrdienst oder Zivildienst, man lernt echt was fürs Leben dazu. Vor allem im sozialen Bereich, man muss halt auch für das gemacht sein. Das heißt, man muss sich wirklich aussuchen, was interessiert mich, für was könnte ich am ehesten passen. Und da muss man sich halt dann aussuchen. Aber ich bin sehr dafür, dass das, also damals, wie die Wehrpflicht gekommen ist, wäre ich eher dafür gewesen, dass Frauen auch eine sozusagen Wehrpflicht machen müssen. Mhm. Und dann kann man sich das einfach noch aussuchen, ob du ein Zivil machst oder.
Und glaubst du, dass jeder so eine soziale Ader in sich hat, dass man jetzt dann sagt, wirklich jeder muss das machen? Weil es gibt, ich kann mir feststellen, dass es Leute gibt, die einfach gar nichts mit sozialen Berufen anfangen können.
Es gibt.
Aber glaubst du, dass die Erfahrung einfach wert ist, dass man das mal macht?
Also die Erfahrung ist auf jeden Fall wert, egal ob du das jetzt dann kurz machst oder lang machst. Im Endeffekt kann man immer nur Black sagt ganz schon sehen und sagen, nein, das ist nichts für mich. Aber
stimmt, das geht
das, das Soziale, das muss halt. Man muss für das schon geboren sein, das stimmt, aber ausprobieren
ist so sicher, ist jeder.
Ja. Etwas, was nicht schlecht ist, weil man boxt da teilweise über sich hinaus in gewisse Situationen.
Ja, du bist jetzt durch das freiwillige soziale Jahr so zur Rettung gekommen, hast während diesem freiwilligen soziale Jahr eben die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht. Und wie war jetzt dann deine weitere Laufbahn oder deine weitere Karriere? Bist du dann freiwillig dabei geblieben oder vielleicht verzögerst du uns das kurz, weil sich das so weiterentwickelt hat bei dir?
Also wie gesagt, das ist wie beim Ziel. Also du klatschst in das Ganze rein, mit dem Sahne fängst du. Ich habe auch davor noch nie Rettungsauto von innen gesehen.
Gott sei Dank. Also ja, was neue braucht wahrscheinlich.
Also, und ja, nachher habe ich da meinen Zivilkurs mitgemacht und dann habe ich da auch in verschiedene Bereiche reinschnuppern dürfen, was jetzt der Zivi nicht macht. Der Zivi macht halt so seine Dienste und fertig. Und ich damals, mal im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass ich es eigentlich gar nicht machen hätte dürfen. Für mich war es super. Ich habe auch dann Leitstellendienste gemacht, weil wir damals noch die kleine Leitstelle in Kitzbüchel gehabt haben. Hab die jetzt ein bisschen reinschnuppern können und habe eigentlich mit ganz vielen Leuten zum Reden kommen können. Und dann war eigentlich mein FSJ fertig, das war eigentlich kurz ein Wimpernschlag.
Was ist der FSJ?
Bin ich noch das freiwillige Soziale.
Ah, okay, ja, Entschuldigung. Ja.
Abgekürzt das Ganze.
Ja.
Und hab dann gesagt, das möchte ich eigentlich hauptberuflich machen. Und dann habe ich halt weitere Schritte gemacht und gehst natürlich zuerst freiwillig dazu, weil im Endeffekt brauchst du diesen sicheren Einsatzfahrer, also du musst diese Lizenz haben, dass du Auto fahren darfst mit dieser Rettungsauto, damit du überhaupt hauptamtlich werden kannst in der jetzigen Zeit. Und bin ein Jahr lang freiwillig dabei geblieben, hab da eigentlich nur so ein bisschen umgejobbt, war bei der Kappa mal ganz kurz, war in der Pistenrettung tätig, hab mich einfach so weitergebildet, hab dann meinen sicheren Einsatzfahrer gehabt. Und dann war es so, dass im Bezirk Kitzbühel nicht einmal gesucht worden ist. Und dann bin ich im Bezirk Kufstein gewesen und dann bin ich damals bei den Samariter gewesen. Beim ASB, also Arbeit der Samariterbund Tirol. Und habe eigentlich da meine weiteren Schritte gemacht. Da war ich dann ein Jahr. Und nach dem Jahr bin ich dann endlich einer gewechselt, weil dann herin auch Stellen frei geworden sind, prinzipiell. Und ja, seit 2 Jahren stecke ich eigentlich da herin im Kitzbühel-Bereich fest.
Und hast jetzt offene Ausbildungen? Also, was bist du jetzt momentan?
Also, den SEF habe ich gemacht und letztes Jahr habe ich die Aufnahme zum Notfallsanitäter gemacht. Da habe ich auch dieses Jahr die Ausbildung fertig gemacht, habe die Abschlussprüfung gemacht. Also, habe mit Februar dieses Jahr einen Notfallsanitäter gemacht, die was auch seit kurzem im hauptamtlichen Wesen Pflicht ist.
Mhm.
Also gesetzmäßig ist das jetzt.
Also man Pflicht. Muss ein Notfallsanitäter sein, damit man.
Genau, also du kannst als Rettungssanitäter angestellt werden und musst binnen einer Frist diesen Notfallsanitäter machen. Aha. Und dann kannst du einfach nicht mehr hauptamtlich sein. Da einfach dieses Pensum gegeben sein muss, gesetzlich. Und ja, und jetzt mache halt weiterhin.
Schaust die weiter.
So,
an dieser Stelle mal gratuliere zur Notfallsanitäterin. Das ist echt eine Riesenausbildung, ist relativ frisch. Wie kann man sich die Ausbildung vorstellen und um was geht es da so? Weil ich glaube, Notfallsanitäter ist dann schon mal ein anderes Kaliber.
Ja, also der Rettungssanitäter, das ist eigentlich so Basiswissen, sagt man. Und auf dieses Basiswissen baut man dann auf. Man ist als Notfallsanitäter dann die rechte Hand vom Notarzt, assistiert einem bei jeglichen Sachen. Und die Ausbildung geht auch anatomisch ein bisschen tiefer in das ganze Arzneimittel und diverse Techniken, also Rettungstechniken und Geräte werden da geschult. Und man muss schon sagen, in dem Jahr lernt man eigentlich schon massiv viel dazu und man ist sich wesentlich sicherer und auch in der ganzen Arbeit eigentlich, was man da macht. Ja.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, man assistiert am Notarzt als Notfallsanitäter.
Aber was ist jetzt eigentlich der große Unterschied? Also was hat der Notarzt jetzt für Kompetenzen, was du als Notfallsanitäter jetzt nicht hast?
Also prinzipiell muss man mal sagen, der Notarzt hat studiert.
Ja, okay, ja.
Der Notarzt.
Das ist die der Unterschied in der Ausbildung, aber also, was darfst du jetzt nicht da, ohne dass ein Notarzt
also,
da
ist? Also Notfallsani darf ganz viel nicht da. Also der Notfallsani, muss man so sagen, ist in der Ausbildung unter der Diplom-Krankenschwester. Mhm. Es ist nur draußen, also in der Peripherie draußen, im Rettungsdienst, hast du ganz andere Sachen als im Krankenhaus. Du musst mit ganz anderen Sachen arbeiten und du musst viel schneller und kürzer arbeiten können. Und auf das ist halt das Ganze aufgebaut, dass der Notfallsani einfach die gewissen Sachen schnell parat hat. Wir haben ja alles in Rucksäcken verpackt und das, was der Notarzt braucht, also wenn er jetzt irgendein Medikament braucht in einer gewissen Verdünnung oder sonstiges, dann muss er das in einer gewissen Zeit schon herrichten.
Okay,
ja. Natürlich als Notfallsani und bei uns am System, wir haben ein super gutes Notarztsystem bei uns, diese selbstfahrenden Notärzte, die gibt es eigentlich nicht mehr, das hat es früher gegeben, wo die Hausärzte da hingefahren sind. Und das gibt es eigentlich so jetzt im Prinzip nicht mehr. Und da haben wir das NEF, also dieses Notarzt-Einsatzfahrzeug, das ist 24 Stunden in Betrieb, 7 Tage die Woche. Und da ist noch zusätzlicher Notfallsani drauf.
Aha, okay.
Gleich wie beim Hubschrauber, da hast du den Piloten, einen Notarzt und einen Notfallsani. Und der ist explizit für den Notarzt zuständig. Natürlich aufbauend nachher kann man sagen, wenn ich den Notfallsani habe, kann ich dann irgendwann einmal in weitere Folge und Geschichte auch zu diesen Notarztsystemen dazugehen.
Das heißt, Notarzt und Notfallsani sind eigentlich ein Team. Die bilden
genau,
ein
also,
Team, was jetzt, sind, wenn ein Notfall ist, da hinfahren und sie um die Person, die Personen kümmern.
Genau, das ist im Rettungsdienst ganz wichtig, dass wir autarke Teams machen, bilden können. Also egal, welcher Auto wohin kommt, und egal welcher Notarzt dazu kommt, man sollte immer als Team fungieren können.
Mhm.
Und das wäre aber uns so geschult. Also, wie wir kurz gerade gehabt haben, diese CRM, dieses Crew Resource Management, diese Schulung, das geht einfach auf das Flugwesen zurück. Und so in dieser Schulung sollte einfach diese Kommunikation so geschult werden, dass du mit jedem eigentlich arbeiten kannst.
Das heißt, da ist eigentlich die soziale Komponente auch total wichtig, dass man
genau,
auch mit einem Notarzt klarkommt. Und
also du brauchst nicht nur das Soziale, dass du gegenüber deinem Patienten vollstes Verständnis hast, weil jeder hat natürlich seine Notfallsituation und dem so ernst wie möglich nimmst, auch wenn das jetzt ein XY-Einsatz ist, den was du im Drein davor fährst, musst du genauso teamfähig sein mit allen anderen, die was rund um das Team sind. Genauso mit den Praktikanten wie mit dem Notarzt.
Michi, jetzt ist es so, dass sich viele Leute sicher unter deiner Arbeit nicht gar so viel feststellen können. Für viele Leute ist es so, wenn irgendwas passiert ist, rufst du die Rettung und dann kommt die Rettung. Aber wie läuft jetzt so ein Einsatz an, wenn jetzt du zum Beispiel Dienst hast? Du bist auf der Wacht, der Bipserleit und wie geht es dann weiter? Wie läuft das so?
Ja, prinzipiell unterscheiden wir mal die Art von Einsätzen. Wir haben dieses Katte, also Krankentransport, dann machen wir RD, Rettungsdienst und dann Notarzt Einsätze, was die primär die Schwere vom Geschehen ist, so ein bisschen ableiten. Es kann natürlich sein, dass du Menschen hast, die was in eine Notsituation erleiden, die was im Prinzip jetzt nicht akut lebensgefährlich ist. Sagen wir, wie ich es schon gehabt habe, eine Dame schneidet sich den Finger mit dem Brotschneiden und kollabiert halt, weil sie kein Blut nicht sehen kann, ist im Prinzip jetzt nichts akut lebensbedrohliches, aber braucht Hilfe. Fahren wir einfach ohne Sondersignal hin, begrüßen ins mehr oder weniger. Eigentlich haben wir, also wir lernen ins in ganz, ganz kurzer Zeit mit dem Patienten gegenüber kennen und dann finden wir eigentlich raus, was passiert. Mhm. Was ist passiert? Was müssen wir da? Was ist wichtig? Und dann ist auch, was bei uns der Rettungsdienst ausmacht, er entscheidet, also derjenige, meistens ist das der höchst Ausgebildete, der entscheidet meistens, okay, in welcher Spezialabteilung müssen wir. Weil wir haben vor allem bei uns im Bezirk Kitzbühel, das Problem, dass wir zum Beispiel neurologisch, wenn jetzt ein Schlaganfall ist oder so etwas, dann haben wir das Problem, dass wir weitere Wege beschreiten müssen. Also wir müssen, das nächste war Kufstein und von Hochfütz auf Kufstein bist du normal schon mal eine Stunde auf dem Weg. Gell? Und bei einem Schlaganfall, man weiß jeder, ist das Wichtigste Zeit. Und dann muss halt jemand hergehen und entscheiden, was tun wir jetzt. Hol ich einen Notarzt, hol ich einen Hubschrauber. Also da ist dann wieder Entscheidungsfähigkeit wichtig. Hm. Also wir entscheiden dann für den Patienten mehr oder weniger.
Okay.
Wie wir das dann.
Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich echt so bei deiner Arbeit, dass man in kürzester Zeit total flexibel entscheiden muss, wie geht man am besten vor, damit man für jede Situation die bestmöglichst zugeschnittene, ja, das Bestmöglichste ausholt und am besten agiert und reagiert.
Also es ist wirklich Zeit, ist wirklich das A und O eigentlich. Natürlich für gewisse Sachen kann man sich mehr Zeit nehmen, aber es gibt auch wirklich zeitintensive Sachen, die müssen so schnell wie möglich gehen. Und da hast du halt den Teil, wo du sagst, jetzt müssen wir das machen. Mhm. Und das entscheidet halt einmal einer. Und meistens ist das halt der Hauptamtliche bei uns, weil der am öftesten und am meisten fährt. Und auch wenn jetzt zum Beispiel der Patient, hast du auch oft, dass der Patient jetzt dann sagt, nein, das will er eigentlich nicht, dann hast du nochmal diese Zeit eigentlich, wo du am Patienten das erklären musst, dass das vielleicht jetzt das Beste ist für ihn. Natürlich, wir können ihm irgendwas aufzwingen.
Ja, es ist sicher nicht einfach, es ist nicht jeder geschaffen, wie du vorher schon gesagt hast, für den Beruf. Und was darfst du dazu sagen, was muss man so mitbringen, damit man in dem Sektor, in dem du arbeitest, bestehen kann? Also was sind so wichtige Eigenschaften, die man haben muss, damit man den Beruf machen kann?
Sagen würde ich mal, ist eine wichtige, gesunde Mischung vor allem.
Ja.
Wichtig ist natürlich, dass man zum Beispiel extrovertiert ist, eher als wie introvertiert. Mhm. Also je mehr du nach außen gehen kannst und Initiative ergreifen kannst, umso leichter du es eigentlich nicht. Man kann viel lernen.
Mhm.
Egal ob von Wissen her, Suche lernen oder von Tätigkeiten, was man dazu lernt, oder von Führungen, Führungsstile, die was man lernt. Wichtig ist halt für mich immer, dass du ja kontaktfreudig eigentlich bist. Man muss relativ, wie gesagt, in der kurzen Zeit dann eine gewisse Beziehungsebene aufbauen können. Und man darf sich auch nicht vor Leid grausen. Also
ja.
Man muss auch kontaktfreudig in Bezug auf, ich greife mal jemanden an. Auch wenn es grausig ist, muss man mal hingreifen also, können.
Man darf natürlich auch keine Probleme haben mit den diversen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen. Gell? Das kommt da leider alles unter. Gell?
Ja, natürlich, wenn es jetzt am Blut nicht sehen kannst, dann ist vielleicht Rettungsdienst nicht das Beste.
Aber das glaube ich, selbst erklären. Aber.
Ja, das ist glaube ich. Aber eben dieses einmal zupacken können, angreifen können und vor allem reden können, also Kontakte aufbauen können.
Das glaubt man oft gar nicht, dass das wichtige Eigenschaften sind von Rettungssanitäter. Aber ich glaube, so wie man das feststellt, muss man auch einfach psychisch ziemlich stark sein, weil wenn man jetzt mit schweren Schicksalsschlägen zum Da hat, mit dem muss man erstmal fertig werden. Jetzt mich interessiert, hast du schon mal wen sterben gesehen?
Wie sagt man das? Ja, prinzipiell sind da schon mal Leute unter der Hand weggestanden. Gell? Mhm. Ich habe das schon mal gehabt, der hat nur mit mir geredet und in 10 Minuten später war er halt klinisch tot. Gell?
Mhm.
Das ist einfach, das ist das Leben. Und für mich war das damals, das war nämlich noch relativ in der Anfangszeit und auch in meiner Anfangszeit, wo ich als höchst Ausgebildete am Auto war, für mich war das einmal schon etwas, wo ich knappern haben müssen. Ja. Aber du hast eigentlich deine Kollegen, du hast psychische Betreuung, wenn du sie brauchst, bei uns. Und das meiste kann man eigentlich aufarbeiten.
Okay.
Also wir haben professionelle Hilfe, aber vor allem das Kollegium, was du rund um die Uhr hast, sei es der Freiwillige, sei es der Zivi, mit dem uns da ein bisschen redest, oder deine hauptamtlichen Kollegen, du redest eigentlich immer automatisch mit jedem über alles.
Das ist eh gut, wenn man da in einer,
auf jeden Fall, ja,
in einer guten Gruppe ist, mit der man über sowas reden kann.
Ja.
Michi, ich weiß selber, bei der Rettung kommt auch extrem viel unter. Ich bin selber seit meinem Zivildienst freiwillig dabei und ich weiß, man trifft wirklich so viel Leute und es kommt einem wirklich so viel unter, dass man sich dem denkt, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Was war jetzt so das kurioseste Erlebnis oder der kurioseste Einsatz, den was du jemals erlebt hast, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber was ist dir da schon untergekommen?
Das Kurioste.
was vielleicht immer wieder aufdenkst, dass du denkst, oh mein Gott, ist das echt passiert?
Prinzipiell, ich muss echt sagen, ich arbeite die Sachen ganz schnell auf. Also ich vergieße das meiste eigentlich relativ schnell, sofern es jetzt nicht irgendwie wichtig war. Aber ich habe auch schon einen Autounfall gehabt, der hat sich 5-mal überschlagen, ist ausgestiegen und hat seinen kleinen Finger gebrochen. Oh, wo du denkst, so, what the? Wie?
Ja.
Und dann hast du aber Leute, die kugeln beim Skifahren um und brechen sie alles. Also da fragst du dich, ob man so echt so, ja, wie geht das jetzt? Und, aber vor allem so, was für andere zum Beispiel ganz schwer ist, sind für mich Einsätze mit Kindern. Das ist für mich etwas, was relativ easy geht, weil du einfach Sprache einfach hernehmen kannst. Ich arbeite ganz gerne mit Kindern. Wurscht, jetzt ein ganz kleiner Zwitschgerl sind oder Schluss für 5 und weiß Gott wohin und dagegen laufen. Für mich ist das total easy. Natürlich, jeder Kindereinsatz, wo es jetzt wirklich um Leben geht, und das ist jetzt so was von selten. Also ich habe es in meiner, jetzt bin ich dann 5 Jahre dabei, ich habe Gott sei Dank noch nie irgendwas gehabt, wo ich ein Kind primär reanimieren habe müssen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich sonst gut kann.
Okay, ja, das ist sehr gut. Ich glaube, dass viele vielleicht echt mit dem am ehesten Probleme haben,
ja, es ist
mit Kindern zu arbeiten.
Du weißt halt, das hat jetzt noch nicht so wirklich viel vom Leben gehabt. Gell? Mhm. Wenn da jetzt wirklich mal irgendwie so ein Situation kommen würde, wo jetzt da ein Leben zu Ende geht, aus welchen Gründen auch immer. Da hat man schon mal ein bisschen zum Knappen. Also eine Kollegin von mir hat ein Kind gehabt, das ist vom Auto zusammengefahren worden und das stirbt da halt unter der Hand weg. Mhm. Und das ist halt, das ist wieder diese Schattenseite an dem Ganzen, warum du das eigentlich tust. Gell? Du willst Leben retten und ab und zu geht es halt leider nicht.
Ich kann gar nicht drüber nachdenken. Jetzt, Michi, müssen wir noch abschließend über das Thema reden, über das seit über einem Jahr nur noch geredet wird, über das unvermeidbare Thema, ja, Corona.
Inwiefern hat sich jetzt die Arbeit im Rettungsdienst in diesem letzten Jahr verändert?
Sehr. Also die Arbeit ist sehr viel schwerer geworden, muss man sagen. Von Schutzausrüstungen bis unzählige Stunden an Schulungen, was du nachhören hast müssen, einfach bis zu Foren, wo du die eingelesen hast müssen, damit du nicht falsch Infos rausgibst, weil einfach die Leute dir als Person ansehen, dass du vertrauen solltest und du darfst halt keine Conspiracy oder so etwas rausgeben, gell?
Ja.
Und ja, da darfst du deine eigene Meinung nicht zu viel einfließen lassen. Und am Anfang war es auch wirklich so, dass wir auch den Kontakt zu den Kollegen verloren haben, weil wir als Hauptamtliche vor allem aufteilt worden sind auf eine spezielle Wache. Also ich bin damals in Fieberpunkt gewesen. Und die Dienstzeiten sind so gelegt worden, dass du die mit möglichst wenig Leuten triffst. Also am Krankenhaus hast du fast kaum mehr getroffen. Dir ist so der Kontakt ein bisschen angegangen. Und genau das, was dir eigentlich über Wasser hält, das Ganze. Gell? Gott sei Dank, muss man dann sagen, ist besser geworden über den Sommer. Also wir haben dann wieder unsere Kontakte aufarbeiten können. Es ist gelockert worden alles. Ja, Maskenpflicht, immer und überall, also auch wenn du da am Häusl bist, der musst du die Masken tragen.
Gott,
ja. Aber das ist etwas, da haben wir uns dran geweht. Und ich glaube, es ist auch jeder recht gut auf das Ganze sensibilisiert worden. Und Jobchancen sind halt jetzt ein Kämmer mit dem Ganzen.
Ja, das.
Auf jeden Fall. Also das, ein Job im Gesundheitswesen, sage ich, ist, glaube ich, gefragt wie nie zuvor, gell?
Jetzt ist so, wenn man nachts den Fernseher einschaltet und die ZIP hört, man hört immer von Epidemiologen und Virologen und von den Chefitäten vom Roten Kreuz, aber jetzt du als, unter Anführungszeichen, einfache Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, wie denkst du über die Situation? Über Corona hat jeder seine Meinung, was denkst du darüber, so ganz allgemein?
Ein schwieriges Thema, dass du jetzt da deine Meinung aussagen kannst, aber ja, wir müssen aufeinander aufpassen, ganz wichtig. Und vor allem im Rettungsdienst, wir sind theoretisch eigentlich super Spreader. Wirklich zum Aufpassen. Dementsprechend haben wir uns teilweise in Desinfektionsmittel gebadet. aber ja, es ist halt jetzt so, wir müssen mit dem leben und müssen einfach das Beste aus dem Ganzen machen, würde ich sagen. Jeder muss seine Info daher kriegen, wo er Vertrauen draus hat. Wurscht, mit wem du jetzt redest. Und wenn du der Meinung bist, du bist Corona-Leugner, okay, glaubst. Aber ich habe einfach schon viel zu viele Leute gesehen, die noch was richtig, richtig dreckig geht. Mhm. Also dieses Leugnen ist mir sehr fremd, wie man das machen kann. Ich leugne ja auch nicht AIDS oder sonstiges.
Das ist eben das, gell? Also man redet sich einfach, oder man kann das einfach sagen, ich soll es nicht wahr, das ist nicht gefährlich, wenn man nichts damit zum da hat. Aber wenn man jetzt wirklich, so wie du da bei uns huckst und wie du sagst, einen Haufen Leute gesehen hat, die ja echt schwer krank sind, dann denkt man sich anders. Deshalb ist es auch wichtig, finde ich, dass du mal das sagst, wie du darüber denkst, also die ganze Thematik.
Ja, Michi, vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast und mit uns da gequatscht hast. Total interessant, dass man einfach den Aspekt vom Roten Kreuz, vom Rettungswesen einmal aus einer anderen Perspektive, herrscht, weil jeder kennt es gerade so, passiert irgendwas, ruft man aus für vier und die Rettung kommt, aber du hast jetzt einmal verzählt, wie das wirklich so anläuft, wie das so ausschaut, die Ausbildung hin und her. Zum Schluss noch eine letzte Frage, wie wir jeden von unseren Interviewgästen fragen. Warum glaubst du, sollen junge Leute zur Rettung gehen oder sich da engagieren? Was sagst du für Leute, die sich vielleicht interessieren und was mit den Gedanken spielen? Ja, sie würde das beim Roten Kreuz schon interessieren. Was würdest du denen gerne sagen?
Ganz einfach, probieren kostet nichts. Es kostet null, zins der Zeuge. Das Einzige, was gewinnen kostet, sind Freunde. Und das ist wirklich Freunde fürs Leben gewinnst du. Und man lernt einfach viel kennen, viel sehen. Und wir haben ganz viele verschiedene Teilbereiche. Es ist ja nicht nur der Rettungsdienst, was wir haben. Wir haben auch soziale Bereiche, die was jetzt nicht so viel mit Blut zum Tor haben. wie gesagt, also man kann es ausprobieren. Es kostet null. Man kriegt alles gestellt, was man braucht. Und man lernt wirklich, wirklich coole Leute kennen.
Ja, liebe Michi, vielen, vielen Dank für das, dass wir da heute bei dir sein dürfen und den Ratschen mit dir da haben dürfen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, Ihnen hat es auch gefallen, Ihnen hat es auch interessiert. Und in 2 Wochen sind wir schon wieder am Ende unserer 2. Runde und ihr seid ja mittlerweile eure Pillersetal-Experten. Ihr wisst, was für Gemeinde noch fehlt. Wir sind in 2 Wochen in St. Jakob in Haus und freuen uns schon wieder drauf. Bis dahin, bleibt gesund und Fiat Dink.
Fiat Dink.
Fiat Dink.